Guten Morgen, schön wieder bei euch zu sein. Bin seit gestern Abend wieder zurück aus dem Urlaub. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe gehört, es gab so den einen oder anderen auch vielleicht herausfordernden Gedanken, so in Predigten in der letzten Zeit. Ich werde die nächsten Tage mal die hunderte Mails und Nachrichten aufarbeiten. Danke für eure Geduld, dass das alles noch ein bisschen dauert. Entsprechend habe ich euch heute auch keine ausgiebige Exegese eines Textes mitgebracht, sondern was anderes. Vielleicht auch gerade mal schön, mal etwas anderes zu hören, eine eher praktische Predigt. Doch davor habe ich noch einen kleinen Werbungs-, nicht Blog, aber ich möchte euch was vorstellen. Und zwar gibt es diese Woche, heute Abend, morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch in Mainz, ein christliches Theaterstück in verschiedenen Kirchen, in der Freien Evangelischen Gemeinde oder auch in verschiedenen anderen. Des Himmels General, worum geht es da? Klare, direkte Worte, das war Markenzeichen von Pastor Ted Ruland. Deswegen nannten sie ihn auch der General, weil er als Pastor durchgegriffen hat und klar gesagt hat, was Sache ist. Jetzt ist aber alles anders geworden. Infolge eines schweren Unfalls mit Kopfverletzung und Gedächtnisverlust hat er den geistlichen und geistigen Stand eines Kindes. Der Therapeut, Buck Lowntail, wie auch immer, ist egal, wie er heißt, soll aus ihm wieder den redegewandten, starken Pastor machen, der er mal war, weil die Gemeinde sehnt sich danach, wieder ihren starken General zurückbekommen. Aber der neue Ted denkt gar nicht dran, wieder zu diesem alten Menschen zu werden. Stattdessen liest er begeistert Bibelcomics, Indianercomics und beobachtet die Vögel und die Adler, findet das viel spannender, als anderen Menschen zu sagen, was sie machen müssen. Und so begegnen sich die beiden und es entwickelt sich eine spannende Geschichte. Ein christliches Theaterstück, wie gesagt, momentan in oder diese Woche in Gemeinden in Mainz. Ich war selbst vor einigen Jahren schon da. Ich fand es sehr, sehr bewegend, sehr interessant, sehr spannend. Gerade auch mit niedriger Einstiegsschwelle auch zum Glauben, zum Christsein. Das heißt, wenn ihr nichts zu tun habt in den nächsten Abenden, wäre das so ein Vorschlag, ein Tipp, da mal vorbeizufahren. Genau. Falls ihr noch Fragen oder irgendwas dazu habt, könnt ihr gerne im Anschluss vom Gottesdienst auf mich zukommen, dann kann ich euch dann noch ein paar Sachen mehr zu sagen. Aber ist mir wichtig, einfach auch sowas zu teilen, weil wann hat man die Möglichkeit, mal so ausführliche, schöne christliche Theaterstücke mit wertvollen Inhalten sich anzuschauen. Genau, das so als kurzer Blog dazu. Dann zurück zu der Predigt. Und ich möchte, wie schon gesagt, ein paar Erfahrungen und Erlebnisse so der letzten Wochen mit unseren persönlichen Wegen und den Wegen von uns als Christen verbinden. Die zentrale Frage dabei ist so, der ich heute nachgehen will: Was lässt uns durchhalten, unsere Ziele zu erreichen? Wie kommen wir an? Was hilft uns dabei? Und symbolisch habe ich dafür was mitgebracht, was ich die letzten Wochen, zwei Wochen, sehr viel auf dem Rücken hatte. Nämlich einen kleinen Rucksack. Sehr klein, genau. Ich finde, mit Veranschaulichung ist alles ein bisschen einfacher. Also, was lässt uns durchhalten? Was lässt uns unsere Ziele erreichen? Ich glaube, die Grundfrage kennt jeder. Jeder von uns hat Wünsche, Vorsätze, Vorhaben, Dinge, die wir uns vornehmen, Ziele. Mehr Sport, gesünder leben, mehr für andere da sein, die Bikini-Figur schon vor Oktober schaffen oder auch mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist so ein Bereich, die alltäglichen Wünsche und Ziele von uns. Aber es gibt noch die viel größeren. Wir leben auf und in dieser Welt. Was ist das Ziel unseres Lebens? Wo wollen wir hin? Ist es Familie, Großfamilie, eigenes Haus? Oder will ich erst irgendwas anderes noch erreichen? Was ist unser Ziel im Leben als Menschen? Was ist unser Ziel im Leben als Christen? Oder sogar als Adventisten? Wenn ich über Ziele nachdenke und wie ich sie erreiche, dann ist das Wichtigste zu fragen, ja, was ist denn mein Ziel? Von welchem rede ich? Weil ich gewisse Ziele unterschiedlich erreichen muss. Denken wir zuerst mal groß. Was ist dein Ziel im Leben? Wenn du einmal gehst, wann würdest du sagen, ich habe es geschafft, meine Ziele umzusetzen? Ich habe mein Ziel erreicht. Wenn du 60 Jahre gearbeitet hast, das Konto immer im Plus war, wenn du lebenslang in der Gemeinde geblieben bist, wenn du ein besserer Mensch geworden bist, was auch immer das heißt, wenn du 20 Menschen zu Jesus gebracht hast, wenn du 50.000 Bücher verteilt hast, was ist dein, was ist unser Ziel? Nicht nur wir haben Ziele, auch Gott hat Ziele. Und das ist spannend, weil sie sich manchmal ein Stück weit unterscheiden, manchmal auch ähnlich sind. So ein Beispiel dafür, Jesaja 48, Vers 15. Dies spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Wüste hat er sie geschaffen, sondern um sie zu bewohnen. Ich bin der Herr, spricht er, einen anderen gibt es nicht. Das heißt, Gott hatte als Ziel, dass diese Erde bewohnt wird. Dass diese Erde nicht ein Wüstenplanet bleibt, sondern grün und schön wird. Dass wir Menschen mehr werden, dass wir etwas aus diesem Planeten machen. Später predigt Jesus davon, dass wir Gott und die Menschen lieben sollen. Das sind Verhaltensziele. Genau wie zum Beispiel Salomo in Prediger 12, Vers 13 dann schreibt, wir können das lesen. Da schreibt er, als Ergebnis dieser ganzen Gedanken, die er vorher äußert, will ich Folgendes dir mitgeben, bring Gott Achtung entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Wieder so ein Verhaltensziel. Tu das, was Gott in seinen Geboten fordert. Ich finde persönlich ganz amüsant, was er im Vers davor schreibt, Prediger 12, Vers 12. Im Übrigen lass dich warnen, mein Sohn. Es werden stets neue Bücher geschrieben. Dein Körper wird müde, wenn du zu viel in ihnen forschst. Salomo, den viele als schlausten Menschen ansehen, der je gelebt hat, sagt, wir sollen uns nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Es wird immer neue Bücher geben, es wird immer mehr kommen. Wenn wir nur dafür leben, immer nur Neues, dann wird unser Körper müde werden und wir letztendlich nicht viel weiterkommen. Das heißt, nur Wissensanhäufung, nur auswendig lernen, nur grübeln und nachdenken tut uns Menschen auch körperlich nicht gut. Der Körper braucht einen Ausgleich. Der ist für manche Laufen, Joggen, für andere Radfahren, für wieder andere Schwimmen oder das YouTube-Workout mit Sascha Huber. Wie auch immer, jeder hat so seine Sachen, die er macht, Ziele haben. Bei mir ein Ausgleich ist es, immer mal wieder rauszugehen, den Rucksack zu nehmen und irgendwelche Fernwanderwege abzugehen. Und wenn ich wie die letzten beiden Wochen, da war ich in Schottland, in den Highlands, einen Fernwanderweg laufe, dann ist das Ziel klar. Einerseits ist es natürlich so, wie man so schön sagt, der Weg ist das Ziel, aber vor allem das Ziel ist das Ziel. Ich will ankommen. Ich will nicht mittendrin sagen, okay, das war's, jetzt fahre ich wieder nach Hause, sondern ich will das Ding komplett laufen und schaffen. Und ich glaube, dass das auch das große Ziel von uns als Christen ist. Ankommen. Da sein, wofür wir geschaffen worden sind. Endlich und dann für immer bei dem zu sein, der uns kennt und uns liebt. Und hier erlebe ich, dass es sehr unterschiedliche Gedanken gibt, die Menschen haben, wenn es um das Treffen mit Jesus einmal geht. Denkt mal kurz für euch nach. Welche Gefühle kommen euch beim Gedanken, Jesus, Gott, mal gegenüberzustehen und ihn zu sehen? Und er spricht mit euch. Wie geht's euch bei diesem Gedanken? Denkt es mal so 2, 3 Augenblicke nach für euch. Ist es was Positives? Vorfreude? Oder ist da auch Sorge? Negatives? Angst vielleicht sogar? Ich finde es traurig, dass es Menschen gibt, ja auch viele Christen, die Sorgen haben vor diesem Moment, die diesen Moment mit Ängsten verbinden. Und ich möchte euch, wenn es euch so geht, ermutigen, lasst diese Ängste los. Denn ganz ehrlich, das widerspricht doch jeglicher Logik auch als Christen und Adventisten. Ich meine, einen Namen zu tragen, der auf etwas hinweist, was einem Angst macht, ist das logisch? Zu sagen, ich bin Adventist und Jesus kommt bald wieder und wenn er kommt, dann weiß ich aber nicht, ob das gut ist oder euch Angst haben soll. Das passt doch nicht zusammen. Was ist das für ein Glaubensbild? Was ist das für ein Zeugnis? Und mir begegnen leider immer wieder Menschen und Verkündiger, auch Lieder und Texte, die genau das aussagen. Lasst uns jetzt richtig handeln, damit wir Jesus nicht enttäuschen. Wir müssen die schweren Zeiten durchstehen, sonst gibt es Ärger und Jesus möchte uns gar nicht haben bei sich. Oder in einem Lied, was eigentlich so melodisch ganz schön ist, wo es dann heißt, eines Tages, wenn der König wiederkehrt, wird sich beugen jedes Knie vor Gott dem Herrn. Oh, ich will nicht, wenn ich dort bin, mit leeren Händen stehen, ich will nicht voller Beschämung in die Augen Jesu sehen. Ein schönes Lied, aber wie furchtbar diese Aussagen. Wenn ich Sorgen habe, Jesus zu sehen, ist entweder in meinem Leben oder in meiner Glaubensüberzeugung, meinem Gottesbild, etwas grundlegend aus dem Gleichgewicht geraten. Beispiel. Besonders die von euch, die Kinder haben, die nicht mehr zu Hause wohnen. Aber natürlich auch für alle anderen. Stellt euch vor, jetzt Freunde oder Ähnliches von euch. Stellt euch vor, die kommen in absehbarer Zeit zu einem Besuch. Mit welcher Einstellung würdet ihr euch wünschen, dass sie zu euch kommen? Dass sie sich schon 3 Wochen vorher Sorgen machen? Oh, ich hoffe, ich erinnere mich noch an alles. Ich hoffe, ich habe genug gemacht vorher, dass sie mich noch lieben. Ich will meine Eltern nicht enttäuschen, also gehe ich noch zum Friseur, lerne die letzten Notizen der Gespräche auswendig nochmal, damit ich bloß keinen Gesprächsfaden verpasse und lerne die Namen all meiner Verwandtschaft. Ich will bloß meine Eltern nicht enttäuschen, wenn ich vorbeikomme. Wünscht ihr euch dieses Denken bei euren Kindern, wenn sie zu Besuch kommen? Oder bei euren Freunden, wenn sie euch besuchen? Dass sie vorher eine Agenda abhaken, und weil sie Angst haben, euch zu sehen und nicht zu genügen? Geht es nicht vielmehr darum, wir verbringen eine gute Zeit, es ist schön, dass du kommst, es ist toll, dich zu sehen, wie geht's dir? Lass uns offen reden. Versteht ihr, was ich meine? Ist das Ziel, jemanden nicht zu enttäuschen, geht es nur um Leistung, nicht um Liebe. Und es gibt leider viele Menschen, die mit Eltern aufgewachsen sind, die genauso gehandelt haben. Menschen, die sich jede Anerkennung und Liebe erarbeiten mussten, wenn es sie überhaupt gab. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, kein einziges Mal in meinem ganzen Leben habe ich ein Lob oder etwas Liebevolles von meinem Vater gehört. Das ist furchtbar. Und ich wünsche uns so, dass wir anders sind und dass wir anders leben, andere Werte weitergeben. Und ich kann euch sagen, Jesus ist da anders. Bei ihm brauchen wir nicht Angst haben und nur danach leben, ihn nicht zu enttäuschen und nichts falsch zu machen. Sondern wir können unseren Weg mit ihm gehen, und mit ihm über das sprechen, was uns beschäftigt. So wie meine Eltern und Freunde ja auch nicht sagen, also Lukas, wenn du die 150 Kilometer nicht in 7 Tagen schaffst, keine vernünftigen Fotos und Geschenke für uns mitbringst, dann komm lieber gar nicht wieder. Im Gegenteil. Sie denken an mich, sie machen sich Sorgen und wenn ich erzähle, dann sagt meine Mama nach fast jeder Tour im Gespräch, gut, dass ich das vorher nicht wusste. So ist Gott und noch viel, viel mehr. Er weiß, was auf uns wartet. Er möchte bei uns sein. Er möchte uns helfen. Und er wünscht sich, dass wir uns freuen, ihn zu sehen, dass da eine Vorfreude ist. Zumindest ist das so eins der großen Ziele in meinem Leben, einmal bei Jesus zu sein. Und das hat Auswirkungen, ganz automatisch, wie auch bei mir. Wenn ich erfolgreich 150 Kilometer durch die schottischen Highlands laufen will, dann braucht es einiges. Da gibt es Dinge, die helfen. Von daher zurück zur Ausgangsfrage, was hilft uns, unsere Ziele zu erreichen? Und ich würde so als ersten von 5 Punkten, die ich ein bisschen ausschmücken werde, sagen, Erfahrung. Ich habe mittlerweile die verschiedensten Wege in vielen verschiedenen Ländern gemacht. Ich weiß, wie es ungefähr ist, wenn man so etwas macht. Ich weiß, Tag 1 ist man noch voll gespannt, geht einem noch recht gut. Man hat sich zwar noch nicht an den Rucksack und alles gewöhnt, aber man kommt recht gut voran. Dann kommt Tag 2 und Tag 3. Das sind so die Durchhängertage. Da merkt man plötzlich, man ist es nicht gewohnt, mit einem schweren Rucksack 20 Kilometer zu laufen, also tut alles weh und man will oft sogar gar nicht mehr. Man denkt daran, ach, das wäre doch eigentlich entspannt, den nächsten Bus zu nehmen nach Hause und da habe ich doch alles, was ich brauche. Und dann irgendwann, so bei mir ist es so meistens Tag 4, Tag 5, da fange ich an, in Modus zu schalten, Hauptsache durchziehen. Da werden es dann auch mal 30, wenn es sein muss, auch mal 40 Kilometer am Tag und ich achte auf nichts mehr, Hauptsache laufen, 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 laufen. Ist auch nicht gut, aber ungefähr so ist das dann so, wie es bei mir läuft. Ich weiß, wie es ist mit Essen oder Schlafen. Dass ein Zelt schlafen natürlich Vor- und Nachteile hat. Mit Essen, man kann vieles dabei haben, aber doch irgendwie hat man einerseits immer Hunger, aber Appetit auf die Sachen, die man mit hat, dann meistens dann doch nicht. Von daher sehr, sehr merkwürdig so manchmal. Andere haben das nicht, diese Vorerfahrung. Und wählen deswegen nicht selten bewusst Wege nah an der Zivilisation, nah an Mensch, nah an der Straße, wo es immer eine Sicherheit gibt, ein Supermarkt, einen Ausweg. Im Glaubensleben ist das genauso. Manche sind schon lange dabei. Manche kennen Höhen und Tiefen. Manche wissen, was hilft, wenn man so am Tag 3 ist. Andere sind noch recht neu. Die wagen sich vielleicht noch nicht richtig ins Abenteuer mit Gott, lieber noch vorsichtig sein, lieber erst mal hören, was andere mir sagen, statt selber mir ein Bild zu machen. Lieber hören, was die Prediger sagen über die Bibeltexte, anstatt selber zu lesen und mir selber Gedanken zu machen. Ist ja viel einfacher. Und doch, es braucht die persönliche Beziehung zu Gott, unser eigenes Nachdenken. Es ist schön, wenn mich andere an die Hand nehmen, aber irgendwann muss ich alleine laufen, muss ich erwachsen werden, muss ich einen erwachsenen Glauben haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, starten. Um mein Ziel zu erreichen, muss ich starten. Und das klingt einfach, aber oft ist genau das das Problem. Mit etwas anzufangen. Zu beginnen mit etwas. Nur als Beispiel, mein bester Freund hat sich einst auf einer Skifreizeit, als wir zusammen waren, danach ein Snowboard gekauft. Das ist 15 Jahre her. Es liegt noch original verschweißt auf dem Dachboden bei ihm, weil er nie angefangen hat, es zu nutzen. Wir waren seitdem 2-mal Skifahren, da hat er sich eins ausgeliehen. Was will ich damit sagen? Nur reden bringt nichts. Nur Planung bringt nichts. Ich glaube, ihr kennt alle so Könige des Redens oder Könige der Vorbereitung, die von allem eine Ahnung haben, alles wissen, in der Theorie bestens aufgestellt sind, vom Sofa aus, nicht in der Realität. Aber gelernt ist gemacht. Das Wirkliche nicht gestartet, gibt es genug. Nicht, dass ich es machen würde, aber egal wie viel ich im schönen Spessart unterwegs bin und wandere, solange ich nicht nach Schottland reise, wird es dort nicht losgehen. Und so habe ich mit meinem besten Freund, und das ist die Ironie, haben wir den Satz geprägt, die Coolen machen es einfach. Er macht es zwar nicht, aber das ist so der Satz, den wir geprägt haben. Oder auch, was ich neulich las, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das ist auch auf uns und unser Glaubensleben bezogen so. Bist du bereit, eigene Fußspuren zu setzen auf dem Weg mit Gott? Bist du schon gestartet? Musst du vielleicht wieder starten? Denk drüber nach, wo stehst du da gerade? Ist der Rucksack gepackt, zu Hause auf alles vorbereitet? Dann ist das schön, aber bringt nichts, wenn er noch nie den Wind, die Sonne, den Regen und den Sturm gesehen hat. Und so kommen wir zum dritten Punkt, nachdem wir losgelaufen sind und vorher schon Erfahrungen gemacht haben, unterwegs sein Tempo finden. Jeder, ihr werdet es kennen, hat so sein eigenes Tempo im Leben, aber auch ganz praktisch, wenn es um Gehen geht. Und so ist es so, dass jeder auch, das ist ganz amüsant, wenn man das so sieht in der Praxis, jeder unterschiedlich läuft. Die einen ziehen ein Tempo immer durch, egal was kommt. Die anderen laufen sehr schnell, machen sehr viele Pausen und laufen wieder sehr schnell und machen wieder viele Pausen. Ich bin bergauf ziemlich langsam, dafür bergab umso schneller. Andere machen es genau gegenteilig. Es macht mich fertig, mit anderen den Berg hoch zu hecheln. Es sieht super aus, wie sie das machen, aber mir persönlich bringt das nichts, wenn ich dann versuche, mich da dran zu hängen und nach 20 Minuten merke, ich bin völlig fertig. Und genauso ist es doch im Glauben. Es gab das Kinderlied, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich immer noch, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Es gibt Menschen, die geben im Glaubensleben eine wahnsinnige Pace vor. 4 Uhr aufstehen jeden Tag, dann erstmal 3 Stunden Andacht und Gebet und dann irgendwann kann der Tag starten. Die können die halbe Bibel auswendig und da kann man versuchen mitzuhalten. Und ich kann euch sagen, wir werden eingehen, weil das nicht unser Tempo ist. Wir müssen unser Tempo finden, auch bezogen auf den Glauben. Auch bezogen darauf, wann wir starten. Die einen starten morgens um 6, die anderen um 10. Die anderen um 2. Und so ist es auch bei uns, ob wir unser Glaubensleben mit 7 starten, mit 17 oder mit 70. Muss jeder für sich selbst finden. In Höhepunkten und Schwächen. Aber dabei ist wichtig, nur mit Laufen kommt man auch voran. Ich kann super schnell sein, aber 3 Stunden Laufen am Tag reichen nicht aus, um 25 Kilometer zu machen. Das heißt, irgendwann muss ich mich damit beschäftigen. 3 Sekunden am Tag reichen nicht aus, um eine lebendige Beziehung zu führen. Wenn ich sage, Schatz, einmal im Monat reden reicht doch aus, oder? Dann wird man merken, wie gut die Beziehung vorankommt. Also sie wird schnell vorankommen, aber in eine Richtung, die euch, glaube ich, nicht so lieb ist. Und so ist das auch im Glaubensleben. Jeder hat sein Tempo, ja, aber natürlich lebt die Beziehung davon, dass wir etwas tun. Und das hat natürlich ganz viele Variablen, die da mit einspielen. Das muss man wie unterwegs, unterwegs muss man sich ans Wetter anpassen. Wenn Schneesturm ist, laufe ich anders, als wenn 30 Grad und Sonne sind. Pausen nicht vergessen. Sich gut versorgen. All das spielt sowohl unterwegs als auch in unserem Glaubensleben eine wichtige Rolle. Und gut versorgen, das kann auch meinen, dass ich mich um Dinge im Nachhinein kümmere. Denn zum Beispiel so ist er noch gepackt. Das Zelt da drin ist noch nass. Wenn ich ihn jetzt in den Keller stelle, dann werde ich beim nächsten Mal nicht ganz so viel Freude haben. Und dann bringt mir auch, und das ist so der vierte Punkt, den ich teilen will mit euch, eine gute Ausrüstung nichts. Regenjacke undicht, Rucksack zu klein, Zelt zu schwer. Von teuer bis Schrott haben die Leute alles dabei. Und ich war am letzten Tag, am Donnerstag, war ich noch auf dem höchsten Berg Großbritanniens. Und es war interessant zu sehen, wie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, zumindest unten, Regen, Leute in Leggings, mit Sportschuhen, mit einem Müllbeutel um den Rucksack als Regenschutz und keine Ahnung, was auch immer da hochgelaufen sind, wo man merkte, das passt nicht. Man kann sich das Leben einfacher oder schwerer machen mit dem, was man dabei hat. Und so ist es auch im Glaubensleben. Wenn ich mich schwer tue, komplizierte Texte zu verstehen, dann sollte ich mir eine einfache Bibelübersetzung kaufen und nicht die vermeintlich beste. Oder erst recht nicht irgendeine komplizierte Interlinearübersetzung mit hebräischen Anmerkungen und dann verschiedenen Textvarianten und wie das eigentlich dort geschrieben wurde. Dann bin ich nur verwirrt und dann bringt mir das überhaupt nichts. Was für mich passt, muss nicht für andere passen. Das ist ganz wichtig. Und im Laufe der Zeit wächst die Ausrüstung. Und manchmal muss man aussortieren. Das haben wir in den letzten Monaten ganz praktisch hier in der Gemeinde bei manchen Dingen erlebt, aber auch bei manchen Inhalten und Dingen, die auf uns einwirken, müssen wir ausmisten, weil sie uns nicht gut tun. Das können Verkündiger sein, das können Lieder sein, das kann so vieles sein im Leben, was Auswirkungen auf uns hat. Ich muss es pflegen, meine Ausrüstung gut damit umgehen. Nicht in den Keller stellen, sondern sobald ich zu Hause bin, kommt es raus. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir geschenkt hat? In gewisser Weise, und das klingt vielleicht komisch, ist unser Körper die beste Ausrüstung für unseren Glauben, die Gott uns geschenkt hat. Unser Gehirn, unser Verstand hilft uns. Aber wir können ihn auch zumüllen und betäuben. Stress, Schlaf. Was ist uns wichtig? All das hat Auswirkungen auf den Glauben. Aber auch hier nur haben bringt nichts. Ich kann mich perfekt ernähren, die teuerste Bibel haben, ich muss sie auch nutzen. Denken wir an das Snowboard. Und so ein letzter großer Punkt sind für mich Begegnungen mit Menschen, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen, sowohl im Leben, im Glaubensleben, als auch auf dem West Highland Way in Schottland. Begegnungen sind, wenn ich es mal negativ formuliere, nicht immer zu vermeiden. Ich mag lieber, wenn die Routen nicht ganz so voll sind, aber es ist auch schön, immer mal wieder Menschen zu sehen. Und da gibt es die guten Menschen, sage ich jetzt mal. Ich bin einen Tag mit einem aus Israel gelaufen. Das Tempo war gut, wir waren sehr gleich. Er hat mir noch ganz viele Snacks und Kekse gegeben, weil er am nächsten Tag abgereist ist. Sowas tut gut. Ich habe eine 22-Jährige aus Hamburg getroffen, die mit ihrem Hund unterwegs war. Und das ist verrückt, weil man sieht, wie wichtig ihr dieser Hund ist. Sie hat alleine 200 Euro dafür bezahlt, mit dem Taxi zur Fähre zu fahren, weil der Bus gesagt hat, der Hund ist zu groß, deswegen fährt der Bus nicht bis zur Fähre mit dem Hund. Dann musste sie ein eigenes Taxi holen. Und wie gesagt, hat alleine 200 Euro für diesen Hund ausgegeben, nur um auf die Fähre und nach Schottland zu kommen. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn man tagsüber unterwegs ist und es regnet und dann einen Schäferhund hat, der dann nass ins Zelt in die Kabine zu einem kommt und sich schütteln möchte, den muss man mögen. den muss man sehr lieb haben. Mit ihr war ich einen Tag unterwegs, wir hatten auch im gleichen Ort dann übernachtet. Und ich kann euch sagen, es tat gut, mit ihr zu sprechen. Mit ihr auch über meinen Beruf als Pastor zu sprechen. Und gerade als Pastor ist es ja so, dass einem sehr unterschiedlich begegnet wird. Es gibt Orte, da ist es kompliziert. Da hat man Stress, da muss man sich um Sachen kümmern. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Und da ist es spannend, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die eigentlich nicht so viel mit Gemeinde und Kirche zu tun haben, aber die einem sehr positives Bild haben, die einem sehr viel Wertschätzung entgegenbringen für das, was man tut und was man sagt und was man erklärt. Das motiviert und gibt Kraft. Und ich glaube, genauso ist es im Glauben auch. Wir brauchen Menschen und es gibt Menschen, die ziehen uns hoch. Gute Predigten, Glaubensvorbilder, Menschen, zu denen wir aufschauen, Menschen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, die zumindest zeitweise unser Tempo haben im Glauben. Und das ist zentral, der Austausch. Der Austausch, so zu sehen, ja, ich teile etwas von mir mit jemand anderem. Ich hatte mir dieses Mal, das mache ich auch ganz gerne, weil es einfach mal hilft, wieder ein bisschen runterzukommen, mein Handy die komplette Woche, die ich unterwegs war, nur für Fotos benutzt, für nichts anderes. Flugmodus? Nichts. Und es ist spannend gewesen, wie schon am zweiten Tag, als ich einen tollen Platz zum Übernachten gefunden habe, dachte, oh, eigentlich würde ich jetzt am liebsten dem schreiben. Und meinen Eltern schreiben, dass ich da was Cooles gefunden habe und es hier einer Freundin schreiben und da noch dem, meinem besten Freund, schreiben, oh cool, guck mal, was ich da gefunden habe. Aber nein, das mache ich jetzt nicht. Und danach so die Freude, ja, ich habe es geschafft oder ich bin auf dem Berg im Schneetreiben, was auch immer. Es ist schwer, es manchmal nicht zu tun, den Austausch. Und das zeigt mir, dass es was grundsätzlich Positives ist, was Wichtiges. Aber leider erleben wir es auch in der Gemeinde manchmal anders. Wenn es keine Live-Predigt gibt, sondern mal wieder nur ein Video, ja, dann brauche ich ja gar nicht kommen, weil bringt mir ja nichts. Wirklich? Ich glaube, es gibt auch Begegnungen, es gibt auch die anderen Begegnungen und wir können daraus auch was mitnehmen. Es gibt auch die anderen Begegnungen mit, ich nenne sie jetzt mal, komischen Leuten. Letztes Jahr, also hier greife ich jetzt nicht nur auf die eine Tour zurück. Letztes Jahr habe ich einen getroffen, der hatte nur Bier im Kopf. Ich habe ihn im dichten Nebel getroffen, er war dabei völlig frustriert, keine Ahnung, wo er hin muss. Hat mir dann gesagt, so, ja gut, dass ich dich treffe, ich wäre jetzt gerade schon fast nach Hause gefahren, weil ich keinen Bock mehr habe und es mich so nervt. Und wir haben es dann irgendwie so gefunden, den Weg und alles. Er erzählt dann im Laufe der Zeit, er ist YouTuber, er macht Videos, hat so 30.000 Abonnenten. Vor anderthalb Monaten, also sprich ein Jahr später, kam dann endlich das Video raus über diesen Weg, den er gemacht hat. Und in jeder der 7 Folgen kam ständig, boah, ich muss in die Stadt, muss mir mein Bier kaufen. Und jetzt ein Bier, das wäre doch geil. Und die ganze Zeit ging es ihm nur um sein Bier. Und er erzählt Quatsch, hat so die Geschichte unserer Begegnung komplett umgedreht. Gleichzeitig war es spannend, so zu sehen, wie er im Video dann zweimal sagte, oh, er hat sich gefreut, Lukas zu treffen. Und ja, das war gut. Ich musste schmunzeln, weil mein bester Freund dann unter das Video geschrieben hatte, ich habe es mir nur angeguckt wegen Lukas. Und der Typ schreibt darunter, wer ist Lukas? Das heißt, wir vergessen schnell. Und es ist halt, ich fand es so ironisch, wirklich zu sehen im Video, ich bin zu sehen, er sagt am Ende sogar noch explizit, er war froh, mich zu treffen und alles und schreibt dann, wer ist das? Also, wir vergessen Sachen. In Schottland hatte ich 2 deutsche Jungs getroffen, die, ja, nach kurzer Zeit keinen Bock mehr hatten und alles schlecht gemacht haben. Jetzt vor 2 Tagen auf dem Weg zum Berggipfel habe ich einen Typen getroffen unterwegs, der stank wie nichts. war katastrophal. Und so Leute gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt die, die Quatsch erzählen. Es gibt Leute, die komische Meinungen haben, komische Predigten machen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich damit um mit Hass und Hetze? Bringt es mich raus, wenn ich mit solchen Leuten zu tun habe? Ärgere ich mich? Passe ich mich an sie an und sage, ich will ab jetzt auch nur noch über Bier reden? Persönlich merke ich, das motiviert mich. Und es führt mich dazu, dass ich zeigen will, ich kann es besser. Ich kann es anders. Es gibt die, die aufhören, die den Weg nicht mehr gehen, die sagen, oh, mein Zelt ist nass, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und aufgeben. Es gibt leider auch Menschen, die aufhören oder aufhören müssen, aus den negativen Gründen. Auch das erleben wir in Kirchen leider immer wieder. Es gibt Menschen, die hören auf und es sieht aus, als ob sie dann erstmal viel mehr Spaß haben im Leben, viel mehr Zeit. Auch hier merke ich persönlich, dass ich das eher versuche als Motivation zu sehen, zu sagen, ich kann es besser. Ich muss nicht aufhören, weil mein Zelt nass ist. Ich muss nicht aufgehört werden, weil ich blöde Dinge tue, sondern ich kann es zeigen, dass es auch anders geht. Und dann gibt es die, die komisch sind und stinken. Wörtlich, ja, selbst das gibt es, aber auch inhaltlich. Und das sind für mich, ehrlich gesagt, oft die größten Herausforderungen. Aber da habe ich auch gelernt, auf die Fähigkeiten und auf das Gute zu schauen. Dieser Mann, auch wenn er stank und auch er nur an das Bier danach gedacht hat, er hatte Fähigkeiten vom Bergsteigen. Und ohne ihn wären wir den Berg nicht hochgekommen, weil der Wind 60 km/h hatte, minus 5 Grad, Schneewehen bis zu 2 Meter, teilweise eine Sicht von gar nichts. Ohne jemanden, der Ahnung hat, wäre ich ganz sicher umgedreht, anstatt weiterzugehen. Das heißt, in Begegnungen begegnen uns verschiedene Menschen. Und es kommt noch dazu, Begegnungen, da geht es gar nicht nur um uns selber, sondern auch die Frage, wer wollen wir denn für andere sein? Wie wollen wir uns denn darstellen? Ich würde gerne Gemeinde attraktiv statt verrückt darstellen. Ich würde gerne Glauben fröhlich leben, statt Milliarden von Büchern verteilen, die viele Menschen noch gar nicht gelesen haben. Ich würde gerne eine Hilfe für uns und für andere sein. Und so gäbe es noch so viel mehr, was man erzählen könnte. Wie erreicht man Ziele und was nehme ich mit, sowohl aus dem Praktischen hin zum Glaubensleben? Es hilft zu sehen, dass man vorankommt. Ganz wichtig, die innere Einstellung, Mentalität. Oder nicht zu übertreiben. Wenn man so lange läuft, bis man tot ist und dann 3 Tage Pause machen muss, hilft auch nicht. Was hilft? Vertrauen auf Gottes Vorsorge, Versorgung. Zu wissen, ja, er hat was vorbereitet für mich. Und was vor allem hilft, das Gefühl, es geschafft zu haben. Wenn man es schon mal erlebt hat, dann will man mehr. Und im Gegensatz zum West Highland Way und all den anderen Fernwanderwegen, wo klar ist, wann das Ziel kommt, wissen wir nicht, wie lange es noch dauert, wie lange unsere Reise noch sein wird. Unsere persönliche Lebensreise, aber auch unser Weg, bis Jesus kommt. Und so ist es wichtig für uns zu starten, Erfahrungen zu sammeln, unser Tempo zu finden, gute Ausrüstung dabei zu haben und von den Begegnungen unterwegs das bestmöglich mitzunehmen und zu profitieren. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir Jesus sehen werden. Und das wird noch viel schöner als all die schönsten Sonnenuntergänge und Berglandschaften, der Schnee und die Gipfel und die endlosen Weiten, die man so erkennen kann, wenn man in der Welt unterwegs ist. Bis dahin, Gottes Segen uns und Gott mit uns.